Politik ist ja auch immer persönlich. Und die Vorstellung, dass Olaf Scholz demnächst Donald Trump im Oval Office gegenüber sitzen könnte, ist schon so ein bisschen abenteuerlich.
Wir erleben eine Zeitenwende, so meine Worte vor einem Jahr.
Trotz der Zeitenwende, so ehrlich müssen wir sein.
Wir machen damit die Zeitenwende sichtbar und spürbar.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Zeitenwende-Podcast der Münchner Sicherheitskonferenz. Während wir den letzten Podcast direkt auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgenommen haben, treffen wir uns heute an unterschiedlichen Orten. Wir, das sind heute neben mir Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz, Ulrike Strauß als Co-Host.
Hallo.
Ulrike, schön, dass du dabei bist.
Ja, freue mich sehr.
Und als Gäste Konstanze Stelzenmüller, die aus Washington DC zugeschaltet ist. Hallo Konstanze.
Freue mich auch. Hallo in die Runde.
Und Jan-Philipp Burgert, Chef von Welt TV, der seinen Urlaub dankenswerterweise für eine halbe Stunde unterbricht, um mit uns im Zeitenwende-Podcast zu sprechen. Jan-Philipp, hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Wir wollen sprechen über ein Thema, das möglicherweise sogar auch im Urlaub in jedem Büro, in jeder Familie, in vielen Nachrichtensendungen, in den Zeitungen und überall, wo man miteinander spricht, ein ganz heißes Thema ist, nämlich das Thema Biden oder Trump. Man könnte auch sagen Biden 2 oder Trump 2. Welche Fortsetzung, welche neue Staffel erwartet uns eigentlich? Und zu dem Thema ist natürlich aus der Perspektive der Münchner Sicherheitskonferenz, die sich die transatlantischen Beziehungen auf die Fahnen geschrieben hat und die transatlantische Beziehung immer im Kern der Debatten hat, natürlich die Frage interessant, was heißt eigentlich Biden 2 oder Trump 2 für die transatlantischen Beziehungen und was machen wir Europäer? Darüber wollen wir heute sprechen und ich steige direkt ein mit einer Frage an Konstanze Stelzenmüller, die lange in den USA lebt, die auch Biden 1 und Trump 1 bereits begleitet hat, diskutiert hat und man kann, glaube ich, Konstanze mit Fug und Recht sagen, am eigenen Leib erlebt hat. Da ist ja einiges passiert. Gibt es denn ganz entscheidende Unterschiede eigentlich in Bezug der Wahrnehmung der Amerikanerinnen und Amerikaner oder ist denen das ein bisschen egal? Also bei uns wird ja so getan, als hinge das Schicksal der Welt ab von Trump oder Biden. Wie ist denn die Wahrnehmung diesbezüglich bei den Amerikanern?
Also es kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Ja. Aber ich glaube, es ist schon sehr verbreitet, die Einschätzung, dass es sich hier wieder um eine große Richtungswahl für das Land handelt. Ja. Bei den Republikanern ist es auf jeden Fall so, dass die Ultrakonservativen, die MAGA-Rechte, die da jetzt die Oberhand hat, der Ansicht ist und das auch immer wieder sagt und auch den Kandidaten sagen lässt, dass es das Land dem Untergang geweiht ist, wenn er nicht gewinnt. Das sind schon sehr apokalyptische Einordnungen. Und ähnlich klar ist die Meinungslage auf der anderen Seite, aber etwas beklommener gerade. Es ist für viele Demokraten und auch Anti-Trump-Republikaner, Konservative eigentlich fast unvorstellbar, dass wir schon wieder da sind, wo wir 2016 schon mal waren. Zumal nach den Erfahrungen der 4 Jahre von Trump 1, die ich in der Tat miterlebt habe und die auch, um das mal für die Hörer zu verdeutlichen, ich lebe im Zentrum von Washington, nicht in einem der lauschigen Vororte. Und das bedeutet, dass ich in diesen 4 Jahren, in denen es viele gewaltige Demonstrationen gab und dementsprechend viele Polizeihubschrauber in den Lüften und Straßensperren und National Guard Schützenpanzer in den Straßen, das hat das Lebensgefühl, das Straßenbild und das Luftbild schon sehr bestimmt.
Jan-Philipp, du warst ja auch lange Zeit in den USA. Du hast vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Amerika im emotionalen Ausnahmezustand. Du warst auch zuletzt jetzt im Februar, hast du ja den Bundeskanzler Scholz begleitet. Wie ist denn, was hast du für Eindrücke aus diesem Land mitgenommen?
Ja, also die Reise mit dem Bundeskanzler, ehrlicherweise, das waren, glaube ich, nur 24 Stunden vor Ort in Washington. Da waren vor allen Dingen die Eindrücke interessant, die ich da im Oval Office gewinnen konnte in den wenigen Minuten, denen man da sozusagen auf Tuchfühlung mit Präsident Biden war. Da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Noch interessanter für mich persönlich war, ehrlich gesagt, eine Reise durch South Carolina, eine Drehreise für eine Reportage. Die habe ich mit dem Titel versehen, Trump, das große Comeback, aber mit Fragezeichen. Und der Untertitel ist, warum so viele Amerikaner The Donald immer noch lieben. Denn das war für mich ehrlicherweise das große Erkenntnisinteresse. Constanze Stelzenmüller hat das ja vorhin ganz gut beschrieben, wie Präsident Trump ja dieses Land aus deutscher Sicht an den Rand eines Ausnahmezustands geführt hat immer wieder. Und so fragt man sich ja als Deutscher, wie kann das eigentlich sein, dass trotz all dieser Anklagen, trotz des Sturms aufs Kapitol, trotz der unzähligen Skandale und Lügen, immer noch so viele Amerikaner diesen Präsidenten fast abgöttisch verehren. Und das war eben in South Carolina für mich sehr aufschlussreich, weil ich da einmal mehr festgestellt habe, dass es eben nicht nur eine homogene Gruppe ist, wie man in Deutschland oft annimmt, die diesen Präsidenten oder Ex-Präsidenten so schätzt, nämlich weiße ältere Männer ohne College-Abschluss, sondern ich habe da ganz heterogene Fangruppen sozusagen kennengelernt. Angefangen mit Frauen, die eine Gruppe gegründet hatten, Women for Trump, und die geschwärmt haben von seinem Charisma nach einem Auftritt, den wir da zusammen besucht haben. Ich werde nie vergessen, wie eine Frau sagte, und seine Haare sind gar nicht orange, die glänzen golden. Also ich finde ihn unheimlich charismatisch und attraktiv. Dann habe ich einen schwarzen Pastor kennengelernt, der nach eigenem Bekunden zweimal Obama gewählt hatte und jetzt im Vorprogramm von Trump aufgetreten ist, mit der Argumentation, Trump werde ja genauso ungerecht behandelt, nämlich von der Justiz und den Medien, wie viele Schwarze. Und deswegen sei er davon überzeugt, dass er auch dieses Mal die Wählerstimmen bei den Schwarzen steigern könne. Fand ich eine bemerkenswerte Argumentation. Ich habe einen Studenten kennengelernt, der in Hongkong geboren wurde und eigentlich diesen amerikanischen Traum lebt. Und der trotzdem ein flammendes Plädoyer gehalten hat für diese restriktive Einwanderungspolitik von Donald Trump, die ja teilweise auch so ins Rassistische schon abgleitet. Also da waren wirklich sehr viele erstaunliche Begegnungen bei, und Trump wurde bei diesen Veranstaltungen, bei diesen Wahlkampfveranstaltungen wirklich gefeiert wie ein politischer Rockstar. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht von einem Teflon-Trump sprechen, denn alle Skandale, alle Anklagen scheinen wirklich an ihm abzuprallen.
Also goldenes, glänzendes Haar, das merke ich mir, das Bild. Jetzt habe ich festgestellt, der Mann mit dem golden glänzenden Haar verkauft neuerdings sogar Bibeln. Das kann man sich jetzt im deutschen Wahlkampf nicht unbedingt vorstellen, aber das scheint in Amerika möglich. Aber einmal kurz zurück, Jan-Philipp, zum Oval Office, weil du das angesprochen hast. Die Frage stellen viele auch, die wir treffen, bei der Münchner Sicherheitskonferenz oder bei Zeitenwende on Tour. Ist der Biden wirklich zu alt? Kann der das eigentlich noch?
Also das ist natürlich fast ein bisschen anmaßend, wenn man das jetzt so beantworten versucht. Man kann, glaube ich, immer nur seine persönlichen Eindrücke schildern. Und da im Oval Office, in diesen wenigen Minuten, die man da hat, um das Eingangsstatement, das Begrüßungsstatement zu verfolgen und Fotos gemacht werden, da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, er sah tatsächlich, sagen wir mal, altersgemäß aus, wie eben ein 81-Jähriger. Er hat sehr, sehr, sehr leise gesprochen. Das ist mir in Erinnerung geblieben, dass das Knistern des Kamins im Hintergrund fast lauter war als seine Stimme. Und er hat jedes einzelne Wort von diesen, weiß nicht, paar Sätzen, die er da zur Begrüßung gesagt hat, abgelesen von so einer Art Karteikarten in einer sehr großen Schriftgröße. Ich persönlich natürlich eigentlich erwartet hätte, dass ein US-Präsident das auch so ein bisschen freigestalten kann. Also das Alter ist ein großes Thema, und das ist mir übrigens auch schon im Präsidentschaftswahlkampf 2016 aufgefallen. Da habe ich ihn einige Tage im Vorwahlkampf begleitet in New Hampshire, und da habe ich schon immer gedacht, wie soll der Mann diese Strapazen des Präsidentschaftswahlkampfes überhaupt durchstehen? Und das ist jetzt 4 Jahre her. Also da im Oval Office, um ganz ehrlich zu sein, wenn das jetzt ein Familienmitglied gewesen wäre, dann hätte ich hinterher vielleicht beim Rest der Familie angerufen und gesagt, fahrt mal wieder hin. Man weiß nie, wie lange das noch geht, ne? Aber das ist natürlich in der Natur der Sache bei einem 81-Jährigen. Das soll jetzt keine Altersdiskriminierung sein. Und das zeigen ja auch alle Umfragen. Also ich glaube, 75% der Amerikaner sagen ja, dass sie diesen Präsidenten nicht mehr für fit halten.
Die Altersdiskussion ist eine Diskussion. Die andere Diskussion ist die Diskussion zum transatlantischen Verhältnis. Und da muss man ja sagen, trotz oder vielleicht auch wegen seines Alters, weil Joe Biden die Erfahrung des Kalten Krieges gemacht hat und sehr auf die Europäer setzt, hat das transatlantische Verhältnis ja eine neue Hochzeit erlebt. Trotz schwieriger Situationen, die Verbindungen sind so eng wie nie. Olaf Scholz spricht davon, dass er befreundet ist mit Joe Biden. Und Olaf Scholz hat sich auch geäußert zu möglichen Folgen für das transatlantische Verhältnis in Bezug auf die US-Wahlen. Hören wir doch mal rein, was der Bundeskanzler gesagt hat.
Und lassen Sie mich aus aktuellem Anlass klar sagen, jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen.
Spielen oder dealen, Konstanze, was kommt denn auf uns zu?
Auf uns kommt einiges zu, aber ich würde doch gerne noch mal was zum Thema Alter sagen. Ich glaube, was Jan-Philipp Voigt gerade gesagt hat zu Biden, ist nicht nur richtig und wird auch so von den meisten von uns hier erlebt, sondern sorgt natürlich auch für sehr viel Gesprächsstoff in der Demokratischen Partei. Das Bemerkenswerte ist, wie diszipliniert und geschlossen die Reihen der Demokraten bei diesem Thema öffentlich sind. Das ist für diese Partei sehr ungewöhnlich, also Disziplin ist eigentlich bisher nicht im Markenzeichen gewesen. Aber unten drunter brodelt es natürlich und deshalb gibt es auch Diskussionen darüber immer wieder mal, ob man nicht doch vielleicht eine offene Debatte über Kandidaten beim Demokratischen Parteikonvent haben sollte im Sommer, eine sogenannte Brokered Convention. Ich glaube zwar nicht, dass das passiert, beziehungsweise passiert nur, wenn sich also irgendwas im Gesundheitszustand des Präsidenten ändern sollte. Aber man muss natürlich hier fairerweise darauf hinweisen, dass Ähnliches auch für den anderen Kandidaten gilt, der 78 Jahre alt ist und sich bei seinen Auftritten, so sehr sie seine Gefolgsleute begeistern mögen, auch nicht durch sonderliche Kohärenz auszeichnet. Also es ist auch durchaus so, dass die Inkohärenz dieser Auftritte auffälliger geworden ist in den letzten Monaten. Weshalb ich generell sagen würde, also das Alter und die Gesundheit ist bei beiden Kandidaten bis zum Wahltag und ehrlich gesagt auch bis zum Tag der Inauguration nächstes Jahr ein Thema. Weshalb, also und das ist zwar nicht die einzige Ungewissheit der vielen, die es bei dieser Wahl gibt, aber eine sehr, sehr große auf beiden Seiten. Aber jetzt zum transatlantischen Verhältnis. Ja, wir sagen alle gerne, die transatlantischen Beziehungen sind noch nie so gut gewesen wie unter dieser Regierung und als es wirklich darauf ankam, weil wir ohne die energische, tatkräftige und stetige Unterstützung dieser Regierung bei diesem Angriff Russlands auf die Ukraine und letztlich auf die europäische Friedensordnung, um es mal salopp zu sagen, ganz schön alt ausgesehen hätten. Also ohne diese Führung wäre, glaube ich, die Lage in Europa heute eine ganz andere. Und diese Einsicht hat, glaube ich, auch die Tatsache überdeckt, dass wir gerade in handels- und klimapolitischen Fragen durchaus quer zueinander dastehen. Ne? Wegen der amerikanischen Subventionen, die teilweise auch deutsche Unternehmen, wie das letzte deutsche Solarunternehmen, nach Amerika locken. Das heißt, wir wissen alle ganz genau, wie gut das für uns gewesen ist. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, das ist es gibt eine gewisse Neigung im Kanzleramt, die Freundschaftlichkeit dieser Beziehung etwas schärfer zu konturieren, als ich sie hier erlebe. Ja, es gibt durchaus Spannungen zwischen dem Weißen Haus und dem Kanzleramt. Es gibt durchaus gelegentlich das Gefühl hier, dass man von den Deutschen sozusagen ein wenig instrumentalisiert werde oder vorgeschoben werde. Ja. Aber Tatsache ist auch, dass wir inzwischen einige, also notorische Äußerungen haben von Trump und seinem Umfeld zum Thema transatlantische Beziehungen und NATO, die Qualität dieser Beziehungen in den vergangenen 4 Jahren nochmal in einem sehr scharfen Licht erscheinen lassen. Also es gibt den berühmten Satz von Trump auf einer seiner Rallies: Wenn die Mitgliedstaaten der NATO nicht zahlen, dann sage ich den Russen, do whatever the hell you want. Also sehr viel deutlicher kann man die Bündnisgarantie, die gegenseitige Einstandspflicht des Artikel 5 im NATO-Vertrag nicht in Frage stellen. Dafür braucht man dann nicht mehr aus der NATO austreten. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir anschaue, wie mit welcher Aggressivität die Russen derzeit in der Ukraine vorgehen, kann man sich schon die Frage stellen, ob das Schwanken aktuell der Verbündeten bei der Unterstützung der Ukraine und die Debatten über die Zukunft der NATO nicht dazu beitragen, dass man im Kreml derzeit das Gefühl hat, Oberwasser zu haben und dass wir da wenig gegen, dass wir wenig haben, dass wir dagegen in Anschlag bringen können. Insofern ist das, ich will einfach nochmal klar machen, wir sind schon jetzt in einem Moment, ja, also ein Dreivierteljahr vor der Wahl, in einem Moment, wo viel auf dem Spiel steht und wo unser Verhalten jetzt als Verbündete bereits sozusagen die Zukunft der NATO in die eine oder andere Richtung lenken kann.
Wie du richtig sagst, Konstanze, zum Wahltag ist noch eine gute Zeit hin. Ja, was wäre denn ein kluges Verhalten der Europäer? Wie ist Europa beraten auf viele Spitzen, die es sicher auch in den nächsten Wochen und Monaten noch geben wird, zu reagieren?
Gute Frage. Dazu ist schon viel gesagt und geschrieben worden. Das Problem scheint die Umsetzung zu sein. Ich glaube, das Problembewusstsein ist anders als in früheren Zeiten ja durchaus da in europäischen Hauptstädten und auch in Berlin. Wir wissen alle ganz genau, dass wir ohne die amerikanische Sicherheitsgarantie, die nukleare Garantie gegen ein immer aggressiver auftretendes Russland, das noch dazu unterstützt wird von Nordkorea, Iran und indirekt, aber auch sehr deutlich von China, wenig entgegenzusetzen hätten. Wir wissen, dass wir viel mehr tun müssten, um zu signalisieren, dass wir nicht gedenken, uns sozusagen zu einem Objekt dieser Politik machen zu lassen. Aber es scheitert momentan, wie mir scheint, nicht nur an der Schwerfälligkeit unserer bürokratischen und verteidigungsindustriellen Abläufe, sondern vor allen Dingen an den innereuropäischen Zwistigkeiten, die in den letzten Wochen besonders deutlich geworden sind zwischen Berlin und Paris. Und also, wenn man als Europäerin hier in Washington sitzt, kann man, glaube ich, nicht sagen, dass die Verantwortung dafür ausschließlich bei anderen läge als bei der deutschen Regierung.
Ich habe vor einigen Jahren, während Trump 1, in Washington D.C. mit Wolfgang Schäuble über die Frage gesprochen, wie man sich eigentlich als Regierung verhalten soll vor dem Hintergrund eines solchen Wahlkampfes. Lasst uns doch mal kurz reinhören, was Wolfgang Schäuble damals gesagt hat.
Das Entscheidende ist zunächst einmal, dass wir akzeptieren, dass jedes Land sein Führung demokratisch selbst wählt. Und deswegen wählen immer die Amerikaner als Präsidenten wählen. Es ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und wir haben ein großes Interesse in einer guten Zusammenarbeit.
Jan Philipp, das heißt, wir müssen mit Trump klarkommen, auch wenn Trump Präsident wird? Und geht das eigentlich? Kann man mit dem eigentlich zurechtkommen?
Also erstmal zeigt dieser O-Ton wieder die Klugheit des Wolfgang Schäuble und zeigt, warum er auch jetzt schon fehlt. Ich stimme zu 100% damit überein. Ich finde, man könnte nichts Unklügeres tun, als sich jetzt da wieder in diesen Wahlkampf einzumischen und mahnende Worte zu finden, sondern im Gegenteil, man muss sich doch ganz professionell auf jedes Szenario vorbereiten. Und dazu gehört einerseits erstmal auch wieder Drähte zu reaktivieren zu den Republikanern. Das hat man aus meiner Sicht im Wahlkampf 2016 falsch gemacht. Damals hat die Bundesregierung schon wieder ganz fest geglaubt, dass die demokratische Kandidatin Hillary Clinton gewinnen würde und hat es deswegen versäumt, überhaupt mal Drähte in dieses Trump-Lager aufzubauen. Ich glaube, man hat ein bisschen daraus gelernt. Also als Annalena Baerbock neulich in Texas war, hat sie ja zumindest da mal den Gouverneur getroffen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, ne, sich mit republikanischen Gouverneuren zu vernetzen, um da auf der operativen Ebene möglicherweise auch dann zu retten, was zu retten ist. Und ob man mit Trump klarkommen kann, das ist wird sich zeigen. Also Politik ist ja auch immer persönlich und die Vorstellung, dass Olaf Scholz demnächst Donald Trump im Oval Office gegenüber sitzen könnte, ist schon so ein bisschen abenteuerlich, glaube ich. Also ich glaube, da wird es sehr schwer werden, eine persönliche Chemie herzustellen, gerade angesichts der Aussage, die du ja vorhin auch eingespielt hast. Es gibt ja sehr viele kritische Töne aus dem Kanzleramt schon Richtung Trump. Und nach allem, was ich so höre aus dem Kanzleramt, ist man auch da eigentlich sehr davon überzeugt, dass Joe Biden das Weiße Haus verteidigen wird. Ich wäre mir da nicht so sicher.
Shinzo Abe hat ja damals mit Trump sehr persönlich versucht, ein Verhältnis aufzubauen. Ich erinnere mich an Emmanuel Macron, der Trump beeindruckt hat mit marschierenden Soldaten, die zu Daft Punk da eine Choreografie aufführten. Und Trump hat gesagt, sowas will ich auch. Müssen wir uns sowas auch überlegen?
Also ich glaube nicht, dass Trump Daft Punk erkannt hat damals. Der sah eher etwas verwirrt aus.
Die marschierenden Soldaten gut, oder was?
Er fand das gut, genau.
Er wollte doch dann auch so eine Parade in Washington machen, ich erinnere mich noch. Und dann hat man festgestellt, genau, dass die Straßen gar nicht geeignet sind, um da Panzer durchrollen zu lassen. Da war Trump dann ganz enttäuscht.
Das haben ihm seine eigenen Militärs gesagt, ja. Die Joint Chiefs haben gesagt, machen Sie das nicht, wir reißen hier dann sonst alle Straßen auf. Aber vielleicht mal ganz kurz, der Unterschied zu 2016 ist hier, glaube ich, wichtig. Erstens, ich stimme zu, es ist nicht undenkbar, dass Biden oder ein Demokrat diese Wahl gewinnt. Wie schon gesagt, es gibt so viele Ungewissheiten. Erstens, wir haben noch nicht gesprochen über die Third Candidates, ja, die Biden Stimmen wegnehmen könnten. Also, Entschuldigung, Biden Kandidaten Stimmen wegnehmen könnten. Allen voran Robert F. Kennedy. Wir haben noch nicht gesprochen über die Frage von Demobilisierungs- oder Mobilisierungsfaktoren. Und all das sozusagen lässt diese Frage, glaube ich, sehr, sehr offen bis zum Schluss. Aber selbst wenn Biden oder ein Demokrat diese Wahl gewinnt, dann ist diese republikanische Partei die Opposition. Und diese republikanische Partei hat sich seit 2016 entscheidend gewandelt. Also inzwischen hat die MAGA-Rechte die Parteien fest im Griff. Und all die konventionellen, traditionellen, internationalistischen Republikaner sind in der Defensive oder sind auf dem Absprung. Ranghöchstes Beispiel ist der Minderheitenanführer im Senat, Mitch McConnell. So. Aber es haben noch nie so viele Senatoren und Kongressabgeordnete angekündigt, die Politik zu verlassen, wie in diesem Jahr. Also jedenfalls nicht in den letzten 10 Jahren. Es hat schon ähnliche Wellen gegeben, aber die sind länger her. Und das andere, was wir, glaube ich, ernsthaft ins Auge fassen müssen, ist die Tatsache, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass dieses Mal Leute in die Regierung geholt werden, die bereit wären oder imstande wären, Trump in irgendeiner Weise Paroli zu bieten und zu versuchen, seine chaotischsten oder bösartigsten Instinkte irgendwie einzuhegen. Im Gegenteil, es beschäftigt sich ja unter anderem die Heritage Foundation, aber auch andere schon seit Monaten damit, ein Heer von willfährigen Exekutanten zu rekrutieren. Ob ihnen das in den Umfängen gelingt, mit denen sie sich immer brüsten, wage ich zu bezweifeln, aber ein paar Tausend werden sie schon auftreiben. Und ich glaube, ein letzter Punkt hier ist hier auch wichtig. Trump selber mag ein sehr transaktional gesonnener Mensch sein, der bereit ist, sozusagen für entsprechende Gegenleistungen auch noch die NATO am Leben zu lassen. Ja? Also das ist überhaupt nicht, das hört man immer wieder in europäischen Hauptstädten, dass man, solange man ja inzwischen bei den 2% angelangt sei, sich ja keine Sorgen zu machen brauche und im Übrigen sehr gute bilaterale Beziehungen habe. Das halte ich für eine Selbsttäuschung. Und zwar deshalb, weil inzwischen um Trump herum sich eine innere Führung von Parteigängern angesammelt hat, die sehr ideologisch, sehr versiert und sehr organisiert sind. Ich glaube, das würde europäischen Hauptstädten und auch einem Bundeskanzleramt sehr zu schaffen machen.
Uli, wir hatten ja einige von den Trump-Unterstützern sogar auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz da. Das war, glaube ich, auch gut, dass man mit denen sprechen konnte. Das hat lebhafte Reaktionen auch im Saal hervorgerufen. Aber zumindest gab es da die Auseinandersetzung. Die zeigten sich meine Wahrnehmung war das relativ unbeeindruckt von den Argumenten der Europäer und haben da zunächst mal ihren Stiefel durchgezogen, oder? Uli, was war dein Eindruck?
Ja, den Eindruck teile ich. Und ich bin tatsächlich gespannt drauf, was wir nächstes Jahr diskutieren werden. Vielleicht Konstanze, Jan-Philipp, was würdet ihr für notwendig halten, nächstes Jahr auf der Sicherheitskonferenz zu diskutieren?
Naja, ich glaube, die Klassiker.
Man kann das auch ja ein bisschen unabhängig tatsächlich von der Wahl überhaupt sehen, denn es ist natürlich so oder so für Europa eine Herausforderung.
Also ich glaube, die Klassiker werden uns ja erhalten bleiben, ne? Wie verhält sich Amerika gegenüber China? Da sehe ich übrigens viele Gemeinsamkeiten zwischen Biden und Trump. Das wird vielleicht gar nicht so unterschiedlich sein, außer dass Biden natürlich die Kooperation in Sachen Klimaschutz mit China akzentuiert, wo Trump keinen gesteigerten Wert drauf legt. Wird natürlich sehr interessant sein, wie die USA ihre Politik im Nahen Osten fortführen. Da gibt es auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ich glaube, der größte Unterschied ist die Haltung gegenüber dem Iran, den die beiden Regierungen ja eher einbinden will, während Trump sie eher als Feind betrachtet. Und natürlich die transatlantischen Beziehungen, die wir ja vorhin schon skizziert haben. Das ist, glaube ich, der größte Faktor X, ne? Stichwort NATO. Konstanz hat es vorhin gesagt, da reichen die Szenarien ja hin von bis zu einem irgendwie Ausstiegsversuch bis hin zu einer gestaffelten NATO. So hat es General Keith Kellogg genannt. Das ist ein außenpolitischer Berater von Trump, der sinngemäß gesagt hat, je nachdem, wie viel man zahlt, so viel Schutz bekommt man dann auch. Also ich glaube, die Themen werden euch auch im nächsten Jahr nicht ausgehen. Es wird eher noch interessanter.
Also darf ich da vielleicht noch einen Kontrapunkt setzen? Ich glaube, wichtig wird vor allen Dingen sein, dass wir uns nicht wieder so reaktiv aufstellen. Dass wir nicht wieder darauf warten, wie wir das so oft tun. Was machen die Amerikaner? Was sagen die Amerikaner? Was sagt Biden? Was sagt Trump? Und uns dann dazu irgendwie äußern. Und das ist dann meistens defensiv und vor allen Dingen inhaltlich ungenügend. Sondern wir müssen eine eigene positive, konstruktive Vorstellung haben von einer europäischen Sicherheitsordnung, die vor allen Dingen nicht nur auf nationaler Ebene durchdekliniert wird, wie wir das momentan gerne machen, oder Beziehungen zu Amerika, die nur die bilateral durchdekliniert werden. Das kann nicht nur eine möglicherweise europafeindselig gesonnene Trump-Regierung ausnutzen, sondern das können auch die Russen und die Chinesen ausnutzen. So, das heißt, was mir bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz besonders aufgefallen ist, war ja, dass das war der 10. Jahrestag der drei Reden von München, ja? Wo ein Bundespräsident, Außenminister, Verteidigungsministerin hintereinander am Podium gestanden haben, gesagt haben, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, wir müssen mehr tun, die Herausforderungen, unser Einsatz entspricht nicht mehr den Herausforderungen. Das ist 10 Jahre später noch viel mehr war, als es damals schon war. Und vor allen Dingen kann man das nicht mehr national durchdeklinieren. Das ist aber weder hat sich in München dieses Jahr irgendjemand an diesen Jahrestag erinnert, noch war irgendwo zu erkennen, die Bereitschaft, die Fähigkeit zu einer gemeinsamen, kohärenten und aktiven europäischen Position. Das fand ich ein wirklich deprimierendes Versäumnis. Ja. Für das man die Verantwortung durchaus, glaube ich, auch in Berlin suchen kann. Das darf sich nicht nochmal wiederholen, weil das macht einen verheerenden Eindruck gemacht und das wäre nächstes Jahr noch verheerender. Und ehrlich gesagt, das sollte stattfinden, völlig unabhängig davon, wer diese Wahl gewinnt. Weil nochmal, selbst wenn ein Demokrat der Wahlsieger ist im November, dann stellt diese GOP, die von der MAGA-Rechten beherrscht wird, die Opposition.
Das ist ja ein Eindruck, den du gerade schilderst, der von vielen geschildert wurde und vielleicht auch ein Ausdruck dieser Diskussion, die wir am Anfang angerissen haben, dass die beste Hoffnung der Europäer ein 82-jähriger Präsident ist und seine Wiederwahl. Aber die logische Frage ist ja, wo ist die europäische Führung, wo sind die europäischen eigenen Vorstellungen? Jan-Philipp hat vorhin gesagt, auf jedes Szenario vorbereitet, mit einer eigenen Vorstellung da reingehen, das ist eigentlich das, was die Europäer leisten müssen. Jetzt ist ja noch etwas Zeit bis zur Wahl und bis zur Inauguration. Wer kann denn bei den Europäern so einen Prozess anstoßen? Wie kann man das denn machen? Und über welche Themen muss man denn reden? Sicher über Ukraine, aber was gibt es denn noch für Themen, wo die Europäer eine eigenständige Aufstellung brauchen?
Also wir wissen alle, ich glaube, wir sind uns hier alle einig auf diesem Podcast, dass der Angriff auf die Ukraine auch ein Angriff auf Europa und die europäische Friedensordnung ist. Ne? Soweit sind wir, glaube ich, inzwischen weit. Aber wie sehr Russland schon jetzt und auch China in die europäische Friedensordnung, in EU- und NATO-Mitgliedstaaten eingreifen durch hybride Aktionen, ist, glaube ich, noch nicht ganz so klar. Und wir brauchen ein gesamteuropäisches Gespräch über Resilienz, über die Abwehr, die Fähigkeit zur Abwehr von solchen Eingriffen. Und da ist es immerhin eine gute Nachricht gewesen, dass Ursula von der Leyen vergangene Woche den gerade abgetretenen finnischen Präsidenten Sauli Niinistö damit beauftragt hat, dazu einen Bericht zu schreiben. Die Finnen haben seit Jahrzehnten damit Erfahrung, ihr Land gegen solche Interventionen von außen zu verteidigen. Und das wäre für mich ganz hoch auf der Tagesordnung. Gleichzeitig sind wir bei, so viel wir gemacht haben, alle, was die NATO-Verteidigungspläne und Abschreckungspläne anbetrifft, da ist noch viel mehr zu leisten. Und am Ende, glaube ich, brauchen wir wirklich eine Debatte darüber, wie wir die neutralen oder früheren Mitglieder, wie die Briten und wie wir Mitgliedskandidaten wie die Türkei einbinden in eine europäische Sicherheitsordnung, wenn sozusagen die amerikanische Führung in der NATO sozusagen uns wegbricht. Das ist, glaube ich, die große Frage. Und das ist natürlich ganz wesentlich auch eine militärische Frage, eine Frage der nationalen Sicherheitsvorsorge. Aber am Ende geht es immer um politische Kohäsion. Ja, und das ist der Punkt, wo wir momentan, glaube ich, es am schwierigsten finden, zueinander zu kommen. Und die EP-Wahlen im Juni werden uns ein erstes Anzeichen dafür geben, wie sehr die harte Rechte in Europa sozusagen da als Störfaktor auftreten kann. Ja.
Konstanze, weil du gerade die Wahlen ansprichst, das ist ja auch noch ein Faktor. Wir in Deutschland kommen ja auch jetzt langsam wieder in den Wahlkampfmodus. Und wenn ich mir die Äußerungen unseres Bundeskanzlers so angucke in letzter Zeit und diese Inszenierungsversuche als Friedenskanzler sozusagen, sehe ich da auch einen großen Zielkonflikt, Nico, weil du gerade nach Akteuren fragtest. Also natürlich wäre es eigentlich ja die deutsch-französische Achse, die da Strategien entwickeln und exekutieren müsste. Aber ein Friedenskanzler oder möchte gern Friedenskanzler, der jetzt einem, nennen wir Macron jetzt mal einen Putin-Puncher, angesichts seiner schicken Boxhandschuhe, mit denen er sich jetzt hat fotografieren lassen, gegenübersteht, da sind wir natürlich in einem Zielkonflikt und das Ganze stimmt mich eher pessimistisch, muss ich sagen, was die europäische Handlungsfähigkeit im Moment betrifft.
Wie schätzt du in dem Kontext einen möglichen neuen Generalsekretär der NATO ein? Jetzt wird über Klaus Johannes gesprochen und über Mark Rutte. Welche Rolle spielen Leute wie der tschechische Präsident oder die estnische Regierungschefin? Es gibt ja einige, die da sehr stark versuchen, die Dinge zu führen und zusammenzubringen, auch immer wieder Vorschläge machen. Hilft uns das fürs transatlantische Verhältnis?
Vielleicht hätte uns eine deutsche NATO-Generalsekretärin geholfen, aber nach Recherchen vom Politico ist das ja vom Bundeskanzler verhindert worden, dass es dazu gekommen ist. Zu den Kandidaten selbst, Konstanze, willst du die mal durchdeklinieren?
Also sagen wir mal so, mein Eindruck hier aus der Ferne ist, dass bis zu der Selbstkandidatur von Klaus Johannes aus Rumänien Mark Rutte als absolut gesetzt galt. Ja. Ich glaube auch Kaya Kallas, die und nicht zu vergessen Mette Frederiksen aus Dänemark, haben also sich sehr reingehängt in den vergangenen Monaten, um auf die Shortlist zu kommen. Das ist ihnen aber nicht wirklich gelungen. Was ich interessant fand neulich, war der Versuchsballon, den ein gewisser früherer Botschafter in Berlin der Trump-Administration in der FAZ hat aufsteigen lassen. Richard Grenell ist natürlich hier gemeint. Der sagte, er sehe überhaupt nicht ein, warum die Kandidatur des früheren Ministerpräsidenten eines Landes akzeptabel sei, das selber nicht 2% seines Bruttosozialprodukts einbringe in die NATO. Und deshalb solle die Frage der Kandidatur doch bitteschön offen gelassen werden bis nach der US-Wahl. Ich glaube, davon wird sich der noch amtierende Generalsekretär Stoltenberg so schnell nicht beirren lassen. Aber es war ein interessanter Versuchsballon. Und ich habe mich in dem Zusammenhang dann gefragt, also Grenell hat keinen Alternativkandidaten genannt, aber ich habe mich schon gefragt, ob nicht für den Fall, dass die harte Rechte in Europa in den EP-Wahlen so erfolgreich ist, wie sie erhofft, ob die dann nicht doch nochmal mit einem eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin um die Ecke kommen. Möglicherweise sogar eine, die für andere kompatibel ist, weil sie Transatlantikerin ist, wie Giorgia Meloni. Weiß man nicht. Ja? Also ich glaube, mit anderen Worten, ich glaube, dass dieser Sack noch nicht so zugebunden ist, wie man lange den Eindruck hatte. Ich würde da sehr genau hinschauen.
Insofern wird es im Juli natürlich in Washington sehr spannend werden mit dem NATO-Gipfel.
Das kann man sagen. Und ehrlich gesagt, es wird, glaube ich, auch deshalb spannend, weil ich mir die Gastgeber solcher Jubiläumsgipfel machen ja gerne irgendwie so Konferenzen, Nebenkonferenzen, Nebenkonferenzen. Ja, es ist ein, wie man hier sagt, ein Ten-Ring Circus. Ja. Ich glaube, der normale Bewohner von Washington wird also vorher Lebensmittel bunkern und versuchen, nicht öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich die Gegenspieler des Westens dieses Schauspiel anschauen und sagen, da wollen wir doch mal versuchen, eine Kulisse zu schaffen, ja, die Ordnung und die Gratulationen ein bisschen durcheinander bringt. Und wir sehen momentan in der Ukraine eine militärische Lage, die also deutlich dunkler ist als noch vor Wochen und Monaten. Ja. Wir haben offene Diskussionen im Westen über die Möglichkeit eines russischen Durchbruchs. Ja? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser frisch wiedergewählte, in Anführungszeichen, mehrfach in Anführungszeichen wiedergewählte oder neu installierte, zum fünften Mal installierte Präsident von Russland, sich erhebliche Mühe geben wird, diesen Gipfel in einem sehr dunklen Licht erscheinen zu lassen.
Wir werden alle, glaube ich, die wir hier in diesem Podcast sind, da sein in Washington und das verfolgen, sowohl den NATO-Gipfel als auch die dann folgende Nominierung der GOP, nur 5 Tage danach, und dann den Wahlkampf. Die Zeit verfliegt, wenn man über diese Themen spricht. Ich würde gern zum Ende an beide nochmal die Frage stellen, von jetzt bis zu der Wahl in den USA, was ist denn eigentlich der beste Ratschlag an uns selbst? Wir haben schon ein paar Dinge festgehalten, nicht auf jede Äußerung reagieren, auch mal nichts machen kann gut sein und europäisch sich für alle Eventualitäten aufstellen und für europäischen Zusammenhalt sorgen. Ich glaube, das sind beides gute Ratschläge. Jan Philipp, welche Ratschläge gibt es denn noch an uns, wie wir gut jetzt durch diese Zeit kommen und das transatlantische Verhältnis über den Wahltag in den USA hinaus retten?
Ich würde sagen, vielleicht mal die eigene Wirtschaft in Ordnung bringen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Erstaunlicherweise machen sich die Republikaner in Washington inzwischen mehr Sorgen vor einem schwachen Deutschland als vor einem starken. So hat es mir Peter Rau vom Hudson-Institut neulich gesagt. Hat inzwischen wirklich eher Angst, dass Deutschland sich deindustrialisiert und als starker Wirtschaftspartner sich selber schwächt und sieht gar nicht mehr so sehr diese Handelskonflikte im Vordergrund. Also deswegen würde ich sagen, wir sollten uns erstmal um unsere eigene Wirtschaft auch wieder kümmern, um aus einer Position auch der wirtschaftlichen Stärke im transatlantischen Verhältnis bestehen zu können.
Ja, ich würde 2 Sachen sagen. Und das mit der wirtschaftlichen Stärke stimmt sicher. Da haben wir wirklich in den letzten anderthalb Jahrzehnten viele notwendige Transformationen versäumt. Ne? Von KI, Sharing Economy und so weiter und so fort. Kritische Infrastrukturen, kritische Rohstoffe, meine Güte. Aber ich habe zwei zusätzliche Empfehlungen. Das eine ist, ich wiederhole mich hier, wirklich den europäischen Schulterschluss suchen. Und dafür kann Berlin wirklich mehr tun. Und zweitens einen stilistischen Ratschlag, den ich mit dem alten Spruch umschreiben würde: Mach's wie die Ente, oben ganz ruhig, unten stark rudern.
Ja, vielen Dank, Constanze. Wir werden das auch bei der Zeitenwende on Tour beherzigen. Wenn ich darf, würde ich hier gern auf das nächste Event von der Zeitenwende on Tour nämlich auch gleich hinweisen. Da wird sicher die Diskussion wieder in eine ähnliche Richtung gehen wird. Wir werden am 10. April mit Eva Högel, der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags, diskutieren in der digitalen Zeitenwende-Arena. Und vielleicht findet ihr ja auch die Zeit und kommt digital dazu.
Liebe Constanze, lieber Jan-Philipp, danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Wir werden die Gespräche in dieser und anderen Konstellationen fortsetzen, sicher auch auf Veranstaltungen der Münchner Sicherheitskonferenz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Zeitenwende-Podcast der Münchner Sicherheitskonferenz. Auf Wiederhören.